Was ist eigentlich ein Datenprodukt? Auf was kommt es an? Kann man ein Produkt irgendwie bezeichnen? Und was baut man wirklich als erstes auf? Und wo entwickelt sich eigentlich das ganze Thema hin? Das sind alles Themen, die ich in der heutigen Folge mit der lieben Tatjana bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Seit langer Zeit gibt es die Möglichkeit, auf YouTube bzw. Spotify zu wechseln. Wenn ihr also alles in Farbe sehen wollt, nutzt die Chance. Ansonsten geht's jetzt in die Folge. Mir gegenüber sitzt nämlich die liebe Tatjana. Tatjana hat die Verantwortung bei Fiege als Product Owner Data und Analytics für über 7 Leute, beschäftigt sich mit dem Thema jetzt schon eine Weile lang. Das wird sie uns gleich eben berichten. Davor war sie unter anderem bei einer Agentur, davor auch noch bei DHL. Also beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Data. Von daher total spannend, darüber zu sprechen. Hi.
Hi. Hallo, Jonas.
Ja. Habe ich was vergessen bei der Vorstellung?
Ja, ich glaube, ganz gut zusammengefasst, ja.
Sehr gut. Was muss ich mir denn überhaupt als Product Owner Data und Analytics vorstellen?
Sehr gute Frage. Ja, als Product Owner letztendlich auch im klassischen Sinne entwickelt man auch unter anderem Datenprodukte. Man ist wirklich dafür zuständig, die Datenprodukte von Anfang an zu designen, zu entwickeln, auf die Straße zu bringen und dafür sorgen, dass wir wirklich auch die richtigen Produkte entwickeln.
Ja, das heißt, es ist eine sehr, Product Owner kommt man ja meistens eher aus dem digitalen E-Commerce-Entwicklung. Das heißt, es ist schon eine sehr technische Rolle.
Unter anderem, genau. Also ja. Man muss sich natürlich als Product Owner mit den Themen beschäftigt haben. Man muss natürlich auch Kerngeschäft verstehen, beziehungsweise auch die Produkte in dem oder die Probleme eher unserer Kunden und User letztendlich, die wir mit unseren Produkten lösen wollen. Man muss aber auch sich mit dem technischen, also mit der Umsetzung von Produkten auch beschäftigen und verstehen, wie wir diese Produkte entwickeln und was ist dann vielleicht auch der bessere Weg, wie können wir die Produkte noch optimiert entwickeln, effizienter entwickeln, Kosten effizienter entwickeln und unter anderem zumindest das Verständnis mitbringen.
Sehr gut. Ich glaube, die allerspannendste Frage ist ja eigentlich mal, die habe ich ja mit Tim diskutiert, das Thema, was ist überhaupt ein Datenprodukt? Kannst du den Hörer und Hörerinnen sagen, was ist für dich ein Datenprodukt?
Das ist auch eine sehr gute Frage und mit der sich, glaube ich, aktuell so ziemlich jeder im Datenumfeld beschäftigt, weil das Thema Datenprodukte ist gar nicht so, ich sag mal, alt, sondern eher so in den letzten Jahren entstanden. Und auch wir als Fiege haben uns damals vor knapp 2,5 Jahren auch nochmal die Frage gestellt, uns im Team zusammengesetzt. Damals war das Team noch relativ klein.
Ja.
Genau.
Und wie viel seid ihr jetzt?
Wir sind mittlerweile, ich glaube, bei knapp 19 Personen angekommen bei uns in Deutschland, also eben Fiege intern. Wir haben auch nochmal Entwickler, die uns als externe Dienstleister unterstützen, mit denen wir aber auch schon seit sehr vielen Jahren zusammenarbeiten und wirklich sehr gutes und enges Verhältnis aufgebaut haben. Genau. Mhm.
So, jetzt habe ich dich unterbrochen, was ein Datenprodukt ist.
Ja. Genau, und wir haben uns wirklich auch ganz offen im Raum gesetzt und im Team einfach gefragt, was ist denn ein Produkt, ein Datenprodukt für uns? Und letztendlich haben wir recht schnell festgestellt, dass ein Datenprodukt genauso wie ein Produkt auch definiert werden kann an der Stelle. Das heißt, so man kann natürlich auch die klassische Definition von einem Produktguru wie Martin Kagan natürlich auch nutzen und sagen, ein Produkt muss Mehrwert bringen.
Ja.
Das heißt, ein Produkt muss ein Ziel haben, ein Problem lösen Und ein Produkt muss auch wettbewerbsfähig bleiben. Das ist also wirtschaftlich auch sein. So haben wir letztendlich auch unsere Datenprodukte definiert, die für uns als Fiege die ähnliche Bedürfnisse unserer Kunden vereinen, basierend natürlich dann auf Verarbeitung und Analyse von Daten und die eine skalierbare Lösungen anbieten.
Okay, also Datenprodukt kann man sich eigentlich so vorstellen, wie so ein Service ist ja vielleicht was anderes, aber okay, verstanden. Wirtschaftlich muss es sein, Problem lösen, Mehrwert schaffen.
Richtig.
Was ist bei euch so ein typisches Produkt? Und vor allem, wann habt ihr, habt ihr gesagt, ihr seid gewachsen, ihr seid auf 19 gewachsen. Wann führt man denn überhaupt ein Datenprodukt ein? Also klassisch, was ich ja öfters diskutiere, ist, was sind die ersten Schritte, um Data zu machen? Dann holt man einen Engineer oder früher haben viele einen Data Scientist geholt. Also einen Engineer holst du dir oder einen Analytics-Engineer, der holt die ersten Datenquellen, modelliert die, baut vielleicht ein Dashboard und da kommen die ersten Insights raus. Jetzt kann man darüber sprechen, ist das schon ein Datenprodukt? Oder ab wann führt man eigentlich oder wann spricht man davon, dass man ein Datenprodukt hat? Weil die Frage, vielleicht stellen sich die Hörer und die Hörerinnen, habe ich schon Datenprodukte und wann muss ich was einführen? Also müssen sie neidisch sein, dass ihr was habt?
Ja, ich denke mal, sobald man wirklich Mehrwert schaffen kann und die Lösung skalierbar machen kann, kann man auch von Produkten sprechen. Das heißt also, es muss nicht unbedingt ein Dashboard sein, es kann auch eine Daten-API sein zum Beispiel, die man wirklich wiederverwenden kann, mit der man Mehrwert für mehrere Kunden schaffen kann und wo man wirklich dann schon die ersten Skaliereffekte einfach feststellen kann. Wie wir zum Beispiel vorgegangen sind, wir haben uns, und zwar verantworte ich das Logistics Data Product Team und wir fokussieren uns wirklich auf unser Kerngeschäft, auf unsere Kernprozesse. Das heißt, alles, was das Thema Warehousing anbetrifft, das Thema Transporte anbetrifft, versuchen wir dann wirklich mit unseren Daten Produkten abzudecken, genau. Wir haben uns wirklich am Anfang unsere Kernprozesse angeschaut und uns angeschaut, wie sehen denn wirklich die Prozesse aus, wie individuell sind die und was können wir wirklich mit Standard abdecken. Das heißt also, wir haben festgestellt, wir haben uns das Prozessmodell angeschaut und haben festgestellt, dass wir in jedem Standort, an dem wir haben insgesamt, ich glaube, knapp 140 Standorte, mittlerweile auch weltweit, also hauptsächlich in Europa, aber auch unter anderem in Singapur, China und Australien, und haben festgestellt, dass wir überall an jedem Standort definitiv Wareneingang haben werden. Wir werden Bestand haben, also wirklich alle Lagerprozesse haben und Warenausgang. Das heißt also, es war wirklich unsere Ausgangssituation, wie wir dann angefangen haben zu überlegen, okay, wie muss ein Datenmodell aufgebaut werden, dass wir wirklich diese Kernprozesse abbilden können und zwar skalierbar machen, flexibel machen können und entsprechend dann auch, ich sag mal, mit einem 80-20 Ansatz
Pareto,
dann genau wirklich sagen können, das können wir wir können die Daten entsprechend so aufbereiten, dass wir diese Kernprozesse auch abbilden können und dadurch auch Mehrwert schaffen können.
Eine Frage. Das heißt, ihr habt vorher diese Prozesse gar nicht abgebildet im Data-Bereich oder habt ihr die euch schon angeschaut?
Es ist wichtig, also die Prozesse und Daten gehören zusammen, die müssen auch zusammen gehören und ich sehe sogar noch eine dritte Dimension sind operative Systeme, die natürlich dann die Daten produzieren und die wir auch nutzen und es ist wichtig, die Prozesse zu verstehen und vor allem auch in diesem Datenumfeld oder im Bereich als für den Aufbau von Datenprodukten muss man wirklich verstehen, wie die Prozesse funktionieren, womit wir eigentlich Geld verdienen und welche Daten diese Prozesse denn generieren. Weil ich glaube letztendlich, wenn man ich habe wirklich initial am Anfang meiner Karriere stand auch wirklich auf der Fläche im Lager, habe die Sendungen in der Nachtschicht oder Spätschicht die Sendungen auf Linie verladen gescannt. Ich habe Ich bin mit im Nahverkehr mitgefahren, habe ganz normal auch mal die Kühlschränke an die Verbraucher oder Empfänger zugestellt. Und dann weiß man wirklich, also wenn man die Daten sieht und dann wirklich realisieren kann und identifizieren kann, welche Prozessschritte denn jetzt diese Daten abbilden, dann ist das, also dann kann man sofort dann auch wirklich
ein Gefühl, wie man sie nutzen muss.
Genau, ja. Und welche Insights man generieren kann, genau.
Okay, das heißt, ihr seid hingegangen, habt euch über die Standorte, die es damals gab, du bist ja jetzt schon knapp 4 Jahre da,
genau,
angeschaut und habt entschieden, das kann man standardisieren, das muss man standardisieren, um, du hast gesagt, ein Produkt muss einen Mehrwert bieten. Und was war der Mehrwert und was war sozusagen der finanzielle Benefit, der wirtschaftliche, der dafür gesorgt hat, dass es sich gelohnt hat?
Ja, vielleicht nochmal an der Stelle. Also wir haben uns nicht wirklich die Prozesse angeschaut, sondern das Prozessbild, was schon bei FIGE gab, was auch von unseren OPEX, Operational Excellence Abteilung auch entsprechend dokumentiert, definiert wurden. Und wir haben dann einfach angefangen zu gucken, okay, wie können wir die Daten, die dann aus diesen Prozessen generiert werden, entsprechend standardisiert nutzen. Vielleicht, was man auch sagen muss, wo wir herkommen. Wir haben, also FIGE ist wirklich ein traditionsreiches und auch zusammengewachsenes Unternehmen oder beziehungsweise wirklich über die Jahre gewachsenes Unternehmen in mittlerweile 151. Jahr. Und somit ist auch... Genau, und somit ist auch die Systemlandschaft entsprechend gewachsen.
Ja, viele alte Systeme zusammengeflanscht.
Richtig.
Ja. Ist ja nicht negativ, aber das ist halt meistens über die Historie passiert.
Richtig, ja. Richtig. Und dadurch sind auch in den letzten Jahren vor allem, als die ersten BI-Tools eingeführt wurden, als die Daten dann irgendwo auch sichtbar gemacht wurden, sind viele Insellösungen entstanden, die dann mit jeder Kundenintegration einfach separat neu aufgebaut wurden, wo vielleicht auch gewisse Standards schon visuell, also eher auf der Oberfläche implementiert wurden, aber mit jeder Integration immer wieder Neues aufgebaut wurde. Und diese Daten oder diese Insellösungen, die sind nicht miteinander verbunden, die kommunizieren nicht miteinander. Das heißt also, wir haben nicht wirklich eine End-to-End-Sicht aktuell auf das Geschäft, oder zumindest reporting-seitig. Und genau das haben wir damit mit diesen Produkten versucht zu schaffen und dadurch dann auch, egal aus welchem System die Daten kommen, wie individuell diese Systeme konfiguriert sind und so weiter, können wir mit unseren Produkten das wirklich dann entsprechend so verarbeiten, kosteneffizient verarbeiten und müssen nicht jedes Mal eine neue Lösung, Insellösung dafür aufbauen an der Stelle. Das heißt, ist also für mich wirklich schon also der erste Schritt und der Mehrwert, den wir auch
schon
geschaffen
haben. Ihr baut eigentlich sozusagen eine Unified Data Layer Schicht über die Systeme, um zu gewährleisten, dass die gewachsenen, historisch gewachsenen Systeme wieder miteinander sprechen können. Oder Richtig. Ihr jedenfalls eine einheitliche Sicht drauf habt.
Richtig, ja.
Das war gewollt oder ihr seid auf den Gedanken gekommen? Wie erkennt man den Mehrwert dafür?
Das war gewollt, weil wir natürlich auch nochmal aus den letzten Erfahrungen oder aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt haben, wie aufwendig es ist, wie solche Projekte dann zu implementieren, ne, die Lösungen immer wieder von Scratch aufzubauen und wie lange das auch dauert. Und irgendwann mal ist das natürlich nicht wirklich kosteneffizient, der Kunde ist auch nicht mehr glücklich, weil es einfach zu lange dauert, weil es man wirklich erstmal alles aufbauen muss. Und dann heißt das, wie früher dann wirklich solche Projekte gelaufen sind. Generell Kundenintegrationen sind eher, immer noch wasserfallgetrieben. Wir versuchen das Ganze jetzt agil aufzubauen, die Iteration einfach zu reduzieren, schnell die Lösungen zu finden, auf die Straße zu bringen. So wie es früher war, letztendlich, dass man die Anforderung einfach über den Zaun geworfen hat, hier, mach mal, hat keiner wirklich irgendwie Gedanken gemacht oder versucht dann wirklich das Problem zu verstehen, die Anforderung so interpretiert, wie sie waren. Genau. Und letztendlich landet man wirklich in einer unendlichen Schleifen mit zig Change-Requests und so weiter und so fort. Und alleine dadurch, dass wir dann auch jetzt schon Time to Market reduzieren, dadurch reduzieren können, Kosten einsparen können.
Das heißt, mit den 7 Leuten verantwortest du das Datenprodukt, um zu gewährleisten, dass für 140 Standorte die Daten zur Verfügung stehen und ich weiß, was ist im Lager, was geht aus dem Lager raus. Was hattest du gesagt gehabt? Eingang, Ausgang und...
Und Bestand natürlich auch.
Und Bestand, ja, alles, genau. Ja, ja. Im besten Fall das Delta.
genau. Das.
für eure 140 Standorte. Und die visualisiert ihr oder die speichert ihr irgendwo zentral ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau.
Weil das ist ja euer Core-System, damit verdient ihr Geld. Ja,
absolut.
Und nicht wenig, wenn man 140 Standorte hat. Ja.
Absolut, das ist zumindest auch das Zielbild. Ja. Wir sind gerade am Anfang unserer Reise an der Stelle, haben aber auch schon die ersten Erfolge und die ersten Produkte rausgebracht, zumindest die ersten 2, Inbound und Stock, also alles, was reingeht und dann im Lager auch noch verwaltet wird. Genau, und...
Erklär uns mal diesen Inbound und Stock. Was sind das für Datenprodukte? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist... Also
was war vorher da und was ist jetzt durchs Datenprodukt da?
Ich sag mal, vorher war ein Report da, der mir dann mal gezeigt hat, was wurde denn gestern eingelagert, was wurde denn heute zum Beispiel gescannt, also wirklich, wenn die Ware ankommt, die Ware wird bei uns entladen, die Ware wird gescannt und somit dann im System erfasst. Und dann im zweiten Schritt dann auch nochmal eingelagert. Das war zum Beispiel ein Report, den man sich anschauen könnte. Und heute im Prinzip haben wir auch ein Produkt. Wir haben ein standardisiertes, harmonisiertes Datenmodell aufgebaut, auf modernsten Technologien basierend. Sprich, wir setzen hier komplett auch auf die Cloud-Technologien, bauen es entsprechend auch so zukunftsorientiert auf, dass wir die Modelle flexibel erweitern können, dass wir auch uns nicht mehr Gedanken machen müssen, okay, welches System war das, wie kundenspezifisch das aufgebaut wurde, dass wir uns einzelne wirklich teilweise...
Weil ihr viele Lager immer speziell für Kunden baut eigentlich eher?
Auch.
Und dadurch sozusagen eine große Individualität habt.
Richtig. Und je größer der Kunde, desto mehr individuelle Wünsche, genau wie komplexer auch, je komplexer Prozesse sind, desto mehr auch spezifische Konfigurationen oder die vielleicht nicht im Standard beinhalten sind. Und das versuchen wir eben dann wirklich damit abzudecken und dass wir den Datenfluss so schnell wie möglich und so schlank wie möglich gestalten und auch dem User vorne einfach und letztendlich mit dem Ziel, dass wir diese Datenprodukte am Tag 1 schon zur Verfügung stellen können und im Standard zumindest natürlich, wenn da wirklich sehr spezifische oder wie wir die auch Add-ons nennen, sind die dann vielleicht etwas anders aufgebaut werden müssen. Aber zum Tag 1 ist unser Ziel dann wirklich dem Kunden Standardprodukt zur Verfügung zu stellen, wo er dann
individuell seine...
Genau, und im besten Fall vielleicht im Near-Real-Time auch nochmal die Performance überwachen kann, sehen kann, okay, was passiert dann eigentlich heute im Lager, was passiert bei mir im Wareneingang, was wurde schon eingelagert, wie viel Bestand habe ich, kann ich dann, wie viele Produkte, wie viel Ware kann ich denn noch verkaufen heute?
Ja, weil ihr viele E-Commerce-Kunden habt, die eben genau diese Abhängigkeit haben.
Genau, richtig. Und in dem Fall haben wir zum Beispiel auch, um die Produkte aufbauen zu können und nicht vielleicht uns, und die Erfahrung haben wir am Anfang leider gemacht, dass wir uns einfach viel zu viele Themen gleichzeitig aufgeladen haben. Genau.
Man will ja alles lösen.
genau. Man will ja auch alles lösen. Und letztendlich haben wir dann irgendwann mal gemerkt, okay, das kriegen wir nicht mehr hin. Wir haben versucht, mehrere Kundenprojekte letztendlich auch in einem Scrum-Environment abzubilden, was einfach nicht funktioniert hat. Und in dem Moment haben wir gemerkt, wir müssen jetzt uns anders aufstellen. Wir haben die Teams dann wirklich komplett aufgeteilt. Das heißt also wirklich aus einem Team dann 2 Teams gemacht. Ein Team, was sich wirklich nur fokussiert auf die Datenprodukte, auf die Entwicklung von Datenprodukten kümmert. Und ein Team, was sich um Kunden-Add-ons, also kundenspezifischen Entwicklung kümmert. Um uns dann wirklich, um die Produktentwicklung dann wirklich voranzutreiben, haben wir uns einen kleinen Use Case entschieden. Und zwar haben wir dann im Unternehmen geschaut, wo haben wir denn schon diesen Produktgedanken bei uns? Zwar im logistischen Umfeld auch. Und wir haben ein logistisches Produkt, was viel genau heißt, was wirklich schon diesen Produktgedanken mitbringt, wo wir wirklich eher kleinere oder auch mittelgroße Kunden mit Standardprozessen innerhalb von wenigen Wochen ohne Probleme onboarden können. Und das haben wir uns dann entsprechend auch als Use Case genommen und gesagt haben, hey, wir haben hier wirklich schon ein Produkt, ein logistisches Produkt, welches wir dann mit unseren Datenprodukten nochmal erweitern können sozusagen oder anreichern können. Und so sind wir dann gestartet, haben uns dann entsprechend auch das als Use Case genommen, überlegt, okay, wir haben Inbound, wir haben auch starten immer im Prozess, also mit dem Prozess, wir starten immer mit Inbound, dann gucken wir uns den Bereich Stock, den Lagerbereich an, Outbound genau, und haben letztendlich aktuell wirklich zwei Produkte auf die Straße gebracht, die wir bei mittlerweile, ich glaube, über 20 Kunden einsetzen.
Outbound ist Stock habt ihr noch, ne?
Genau.
Stock ist sozusagen wie viel Stock? Weil ich finde den, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich berate ja gerade viele E-Commercer, ist ja genau das der Case. Also wir denken jetzt gerade, okay, die spricht jetzt hier von 140 Lagern und mir ist doch eigentlich egal, ob die heute eingelagert sind oder morgen, ob ich die Info ein bisschen später bekomme. Aber wenn man ein bisschen an die Situation denkt, dass der E-Commercer damit Geld verdient und die Situation hat, dass er vielleicht viele Produkte schnell dreht. Das bedeutet, er muss sein Lager nach einer gewissen Zeit wieder befüllen. Wenn du aber erst zwei Wochen später weißt, was die Sachen im Lager sind oder wann sie eingelagert wurden und wie viel gerade im Stock ist, kannst du es nicht machen. Damit macht ihr euch ja auch wettbewerbsfähig. Das heißt, ihr könnt große E-Commercer anschließen und habt die Möglichkeit. Auf der anderen Seite wurden vielleicht immer individuelle Lösungen pro Kunde gebaut, dass der irgendwie abends noch seinen Report geschickt bekommt per Excel, dass sie es manuell übertragen können. Und das ist ja nicht die Lösung. Wenn man das jetzt bei 140 Standorten macht und jetzt schon bei 20 Kunden beziehungsweise 20 Standorten oder Kunden?
Das sind Kunden, genau.
Okay, Kunden etabliert hat, merkt man eigentlich, was für eine Wertigkeit dahinter ist. Und die Idee ist sozusagen, sagst du ja gerade selber, dadurch, dass es auch ein technisches Thema ist, Logistik, kann man das eigentlich auch gut etablieren. Und dann hast du Inbound, Outbound und sozusagen Stock und bildest die Supply Chain in Richtung Kunde eigentlich sauber ab, D2C-Kunde.
Ja. Richtig. Und das auch...
Bezahlt es der Kunde?
Ja. Ja. Das ist dann die Frage, die Frage, mit der Frage beschäftigen wir uns aktuell auch. Ne?
Weil ich glaube, ich würde dafür zahlen.
Genau, wie monetarisiert man diese Produkte denn wirklich und wie verkaufe ich denn diese Produkte an der Stelle oder wie bringe ich die Produkte in den Markt an der Stelle? Und was wir merken auch letztendlich, wenn man wirklich mit den Kunden spricht, ne, und den Kunden wirklich mit, also erstmal erklärt, was dein Produkt ausmacht, und zeigt, wie man das aufbaut, weil wir versuchen, also mir ist persönlich wirklich als Product Owner wichtig, nicht nur einfach einen Report dahin zu stellen und zu sagen, hier, lieber Kunde, du kriegst deinen Report und wir sehen uns in einem Jahr, wenn du dann vielleicht ein paar Change Requests hast, sondern dass man wirklich ein ganzheitliches Produkt anbietet, ein Produkt, was entsprechend auch attraktiv aussieht. Ne? Also es muss natürlich auch modern aussehen. Es muss, wir sollen auch nicht vergessen, dass es weiterhin um Zahlen geht und um Performance-Überwachung oder beziehungsweise Monitoring etc. Aber es muss für mich als Kunden oder als User attraktiv sein. Es muss user-friendly sein und benutzerfreundlich sein. Ich muss wirklich sehr schnell mit dem Produkt klarkommen. Dazu gehört für mich auch und alle unsere Produkte haben ein Benutzerhandbuch dazu. Wir haben die sogenannte About-Page, wo wir dann wirklich nochmal all die wichtigsten Informationen zusammenfassen, die Kennzahlen beschreiben, dem Kunden oder dem User auch die Möglichkeit geben, uns Feedback zu geben. Es gibt immer einen kleinen Link oder einen QR-Code, wo man als Nutzer von unseren Produkten sich auch nochmal mit Feedback melden kann. Und auch letztendlich dann auch Rundrum-Paket einfach anbietet an der Stelle. Und das natürlich auch dann im besten Fall mit Near Real Time, dass man dann wirklich im, wie du schon sagtest, im E-Commerce schnell reagieren muss, viel Volumen dreht und dann schnell nochmal auch, wenn man Marketing- oder Sales-Aktionen plant, dass man wirklich Transparenz hat und zeitnah auch nochmal sich anschauen, wie läuft das eigentlich, muss ich da eingreifen, habe ich genug Bestand oder
wird das? Kann man ja noch weiterdenken, man kann noch irgendwie... Perspektivisch, das ist ja so Standard, aber man kann sich Alertings bauen, oder? Also drüber nachdenken, braucht der E-Commercer irgendwie Reportings, weiß er selber, dass die Produkte leer gehen? Versteht er, kann man sozusagen Forecasting-Modelle bauen und prognostizieren, wann die Produkte sozusagen leer laufen, ihm sozusagen somit unterstützen? Und dann haben wir wieder die Situation, ihr könnt es vielleicht günstiger anbieten, weil ihr macht es alle Kunden versus die kleinen E-Commercer, die sich kein großes Data-Team aufbauen können oder überhaupt ein Data-Team aufbauen können und damit natürlich die Möglichkeit haben, nochmal ein bisschen, also weil wir jetzt sehr über Standards vermeintlich gesprochen haben, die große haben, aber die anderen Themen, die man dran knüpfen kann, sind natürlich extrem spannend.
Absolut, absolut. Und das macht es auch aus und das macht es auch vor allem im Bereich Logistik so spannend, dadurch, dass wir auch die komplette Supply Chain abbilden können, je nachdem, in welcher Konfiguration, ob man dann, ob der Kunde dann auch nochmal Transporter gebucht hat, ob der Kunde dann auch nochmal im E-Commerce, im E-Com-Bereich mit den ganzen Shops und so weiter, weil das machen wir dann auch entsprechend. Dann können wir wirklich den kompletten, also okay, 300, genau, 360 Grad sozusagen anbieten aus einer Hand und die Produkte dann wirklich in unserer digitalen Plattform dem Kunden zur Verfügung stellen, wo er dann auch nicht mal merken wird, ne, so was genau jetzt denn, wo dann vielleicht Technologieschnitte sind.
Das ist ja die Kunst genau. Sozusagen, ja. Holst du dir Feedback ein von Endanwendern?
Ja.
Das heißt, du sprichst mit denen?
Das ist auch sehr wichtig und das haben wir jetzt auch mit dem Team auch gemerkt, wie wichtig es dann wirklich mit dem Nutzer wirklich zu sprechen, um sein Problem, sein Bedürfnis zu verstehen.
Sein und seine
Feedback,
Sicht.
Ja. Seine Sicht, genau, und sein Feedback einzuholen, was wir an der Stelle gemacht haben. Natürlich arbeiten wir mit unseren Business Units zusammen, die dann eigentlich auch, also die Endkunden, wir haben zwei Zielgruppen an der Stelle. Wir haben unsere internen Kunden, das sind unsere Business Units, und wir haben Endkunden an der Stelle, das sind quasi die Kunden von unseren Business Units. Und wir sprechen mit unseren Business Units zusammen, aber auch noch so mit der Zielgruppe oder die Zielgruppe Endkunde. Da haben wir auch von Anfang an, als wir mit der Produktentwicklung gestartet haben, gesagt, wir brauchen wirklich Testkunden, mit denen wir die Produkte testen können, Feedback einholen können. Und da versuchen wir wirklich auch direkt mit dem Endnutzer zu sprechen, um zu verstehen, was sind denn wirklich die Bedürfnisse, was möchte er, was braucht er. Das können wir auch in Zukunft noch mehr machen. Das sehe ich auch als ausbaufähig und sehr wichtig an der Stelle.
Ja, ich durfte ja bei der Post mal als externen Produkt mitentwickeln, als Produktowner und dann auch in den Markt pilotieren. Und für mich war das Allerwichtigste, immer mit den Endkunden zu sprechen und zu verstehen, was die Bedürfnisse sind. Weil sonst entwickelst du dran vorbei und hast die Situation, dass du nach 2 Jahren irgendwie versuchst, auf den Markt zu kommen und sagst, tada, hier ist es. Und alle sagen, ja, brauchen wir nicht.
Ja, interessiert mich nicht. Ja, absolut, absolut. Oder wenn man sich mit dem Kunden nicht beschäftigt hat oder mit dem Nutzer nicht beschäftigt hat, kann es auch sehr schnell vielleicht nach hinten gehen, dass man wirklich dem Kunden ein Produkt zeigt und er sich überhaupt nicht verstanden fühlt, wenn man sich vorher dann vielleicht nicht unterhalten hat und eine Lösung präsentiert, die halt überhaupt nicht dem entspricht, was er sich vorgestellt hat.
Wo geht für euch die Reise hin? Was glaubst du, wie sich das entwickelt? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass du sagst, vor Jahren gab es den Begriff Data-Produkt vielleicht noch nicht. Siehst du irgendwelche Trends in den nächsten 1, 2 Jahren, 5 Jahren? Was sind so Themen, die du glaubst, die jetzt noch kommen? Oder kann man so weit vorausschauen schon?
Ich denke schon. Also generell entwickelt sich die Logistik natürlich auch weiter, obwohl wir noch sehr viel, also sehr viel Potenzial haben. Und das ist genau das, was mich täglich auch an meinem Job reizt. Einfach diese unglaubliche Vielfalt, genau, sehr viele Daten, sehr viele Systeme, sehr viele Prozesse. Die Logistik bewegt die Welt nun endlich und die Welt dreht sich immer weiter und somit auch die Logistik, die sich weiterentwickeln wird. Auch unsere Produkte, also was ich in den nächsten 2, 3 Jahren bei uns sehe, dass wir wirklich ein vollständiges Produktportfolio und Add-on-Portfolio aufgebaut haben.
Dass also nicht nur dein, sondern mehrere?
Genau, mehrere, dass wir unsere Produkte entsprechend modular aufgebaut haben und dass der Kunde dann letztendlich wirklich sagen kann oder beziehungsweise ein Produktportfolio, was atmet, was beliebig erweitert werden kann oder auch mal eingestampft werden kann, passiert auch. Und dass wir den Kunden wirklich, unseren Kunden wirklich ein tolles Portfolio anbieten können und sagen können, hey, lieber Kunde, wähl einfach mal aus diesem Katalog aus, was du brauchst und das kriegst du wirklich zum Tag eins. Und da sehe ich auch sehr viel Potenzial bei der Entwicklung. Plus das Thema KI ist natürlich auch in aller
das
Munde.
Das muss genannt werden. Ja.
Genau, das musste genannt werden. Und hier haben wir auch sehr viel Spielraum an der Stelle. Ne? Du hast ja auch schon Bestandsanalysen, Forecasting angesprochen. Wir sind da auch schon, wir haben auch gewisse Features auch entwickelt, die KI-basiert, die uns dann entsprechend Volumenvorhersagen machen kann. Und da ist auch auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial.
Spannend. Ich glaube auch, dass das analog den digitalen Berufsbezeichnungen, Tätigkeiten, der Data extrem noch wachsen wird. Und unterschiedliche Begriffe, Teamstrukturen. Keiner hat über Data Governance gesprochen. Da der Chef Marco spricht jetzt immer wieder drüber. Jetzt kommt Data Katalog irgendwie mit rein. Vor Jahren haben wir noch nicht über Datenprodukte gesprochen. Das kommt jetzt. Ich glaube, es wird sich weiterentwickeln. Und ich glaube, und das ist ja auch meine Idee hinter dem Podcast, dieses Thema Data nochmal mehr zu demokratisieren, zu erklären. Es ist gekommen, um zu bleiben, also längerfristig da zu sein, ist schon ein der spannenden Cases, ja.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube also auch in dieser Zeit der Digitalisierung, Automatisierung und ich glaube vor einigen Folgen gab es auch das Thema Prozesse. Und das ist auch sehr, sehr spannend und man betrachtet die Datenwelt vielleicht wirklich als einen kleinen Teil davon, aber dieser kleine Teil kann wirklich sehr viel bewegen und kann sehr viel Transparenz reinbringen, sehr viel Insights geben und dadurch natürlich auch Mehrwert liefern. Und das ist absolut, also das Thema ist wirklich gekommen, um zu bleiben.
Ja, schön.
Und wird immer wichtiger.
Was würdest du jetzt jemanden raten, der das Gefühl hat, unabhängig vielleicht vom Logistikbereich, bei anderen, ich mache mir jetzt gerade darüber Gedanken, mehr Standards aufzubauen. Brauche ich in irgendeinem Bereich ein Datenprodukt? Gibt es so irgendwelche Themen, woran man erkennt, dass es ein Datenprodukt notwendig wäre? Hast du ein Gefühl dafür?
Ich glaube, wichtig ist einfach nochmal zu überlegen, also A, zu hinterfragen, ne, was brauche ich jetzt wirklich generell an der Stelle? Brauche ich ein Standarddatenprodukt oder kann ich hier wirklich mit einer individuellen Lösung arbeiten und die mein Problem auch an der Stelle löst? Oder muss ich dann wirklich überlegen, dass ich eine Lösung aufbaue, die skalierbar ist, die mehrere Use Cases abdecken muss und zwar kosteneffizient und zwar auch performant sein? Und ich glaube, da ist man dann direkt auch schon bei der Entscheidung Datenprodukte. Ne? Und wie gesagt, also es muss kein Dashboard, also für mich ist ein Dashboard kein Datenprodukt, sondern das ist wirklich das Gesamtpaket, was man dann entsprechend aufbaut. Es muss nachhaltig sein, es muss skalierbar sein, es muss Mehrwert bringen und es muss dann entsprechend auch an der Stelle irgendwo wirtschaftlich gemanagt werden.
Ja, wenn jetzt viele da sitzen würden und sagen würden, naja, ich fand doch jetzt hier gerade das zentrale Visualisierungstool, ist das ein Datenprodukt?
Es kann natürlich auch ein Datenprodukt sein, klar. Mhm. Warum denn nicht? Wenn ich dieses Datenprodukt mehreren Business Units zur Verfügung stellen kann oder meinen Standorten zur Verfügung stellen kann und ich kann das auch recht einfach und kosteneffizient betreiben, dann kann es auch ein Datenprodukt sein.
Verstanden.
Also solange die Daten dann wirklich Mehrwert bringen und ein Resultat erzeugen, kann es auch ein Datenprodukt sein.
Hast du das Gefühl, dass wir noch ein Thema haben, über was wir sprechen sollten, was wir noch nicht beleuchtet haben?
Ja, ich glaube, also das sind so viele Themen, die man besprechen kann, sonst würden wir hier noch stundenlang sitzen. Ja, ja. Ich glaube, ganz grob haben wir das Thema ganz gut.
Was war denn was ist denn noch die, vielleicht kannst du das noch mitgeben, was war so die beste Erfahrung und vielleicht, ohne Details zu verraten, so die schlechteste Erfahrung, die du gemacht hast?
Ich starte mal mit der positiven Erfahrung. Also generell, ich glaube, also für mich ist jeder Tag, an dem ich sagen kann, hey, ich habe heute mein Bestes gegeben und wir haben mit dem Team tolle Sachen erreicht, ist schon eine sehr positive Erfahrung. Es ist aber auch, ich glaube, jetzt um auf die Reise zurückzuschauen, die beste Erfahrung, die man gemacht hat, ist einfach diese Lernkurve zu gehen. Festzustellen, okay, wir waren nicht ganz richtig unterwegs, wir müssen jetzt uns wieder umorientieren und gucken und einfach immer wieder neu zu starten. Ja. Und dann zu sehen, wenn wir die ersten Produkte einfach auf die Straße bringen, das Feedback von Kunden zu lesen oder auch zu hören und einfach zu sagen, hey, wir haben wirklich einen tollen Job gemacht und die Produkte kommen gut an und wir können weiter und wir müssen weiter. Ja. Genau, das ist so ein bisschen.
Also die Erfolge oder die Errungenschaften sehen.
Genau, und einfach auch die Entwicklung zu sehen, ne? So, dass man wirklich was geschafft hat und dass es auch nicht, ich sag mal, die Reise nicht umsonst war an der Stelle. Ja. Genau, und die schlechteste Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so eine Erfahrung habe, aber ich glaube, so ein bisschen Lessons learned, Lesson learned, besser gesagt, was ich mitgenommen habe, ist vielleicht die Tatsache, sich nicht genug Zeit am Anfang genommen zu haben, um halt eben wirklich diese Kundenanalyse zu machen, um zu verstehen, wer sind meine Kunden, wer ist das? Wir hatten zum Beispiel, wir sind ganz klassisch, also wir haben uns Gedanken gemacht, wie wollen wir, und als Marco in das Team kam, hat er natürlich seine Vision mitgebracht, hat alle sofort mit der Vision mitgenommen und wir waren wirklich voller Tatendrang.
Ja. Ich glaube, das kann er gut, er brennt ja selber auch fürs Thema Data.
Absolut, absolut, und sind wirklich sehr positiv eingestellt an die Sache rangegangen, haben klassisch Kickoff-Veranstaltungen gemacht, haben zwei der größten und Business Units eingeladen und es ist auch super angekommen, bis wir dann die ersten, ich sag mal, Data Discovery Workshops gemacht haben und der erste Termin gleich sofort komplett nach hinten gegangen.
Warum?
Weil wir uns einfach mit unseren internen Kunden nicht beschäftigt haben. Wir haben uns nicht gefragt, was wollen die, was brauchen die. Wir dachten, ach komm, wir bringen die zusammen, es wird schon gut gehen. Und der Termin ist komplett in einer Frustration gelandet, weil keiner sich verstanden gefühlt hat, weil keiner sich gehört gefühlt hat. Und ich dann nach dem Termin direkt mehrere Anrufe, Tatjana, so kann das nicht weitergehen, das geht nicht. Und wir dann einfach sofort gesagt haben, okay, wir müssen was ändern. Wir müssen dann überlegen, wie wir besser dann entsprechend uns aufstellen und auch unsere Kunden dann besser verstehen und uns damit beschäftigen. Und das war wirklich so eine Erfahrung, vor allem genau in dem Moment nach dem Termin oder wo man dann gemerkt hat, oh, das ist komplett nach hinten gegangen, ist natürlich erstmal
kein gutes Gefühl.
Und aber ich glaube, also solange man wirklich diese Erfahrung mitnimmt, die reflektiert und dann arbeitet, dann, dass es halt optimiert, verbessert wird, dann ist das auch dann irgendwann mal eine Anekdote.
Ja, kundenzentriert zu sein, beziehungsweise den Kunden zu verstehen, den Kunden im Mittelpunkt zu stehen, ist eins der Kernthemen, was man immer wieder beachten muss. Ne?
Ja. Absolut, ja. Und das macht auch Datenprodukte durchaus dann an der Stelle aus. Ne?
Ja, vielen, vielen Dank. Also du hast es, wie gesagt, wir könnten, glaube ich, noch viel länger drüber sprechen, überlegen, aus welchem Blickwinkel man das beleuchtet, auf was man eigentlich achtet. Aber ich glaube, es hat einen sehr, sehr guten Überblick gegeben. Ja.
Super.
Bevor die zwei Fragen kommen, an der Stelle nochmal sozusagen der Hinweis, gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co. bewerten, aber auch abonnieren, wenn man den Podcast zum ersten Mal hört. Ansonsten kommen jetzt immer die zwei Fragen. Was machst du noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game noch geben?
Dann starte ich mal mit der Filmfrage und ich würde gerne vielleicht hier auf eine Serie gehen und sagen, sehr gerne. Monk.
Ja.
Ganz
jetzt bin ich gespannt, warum.
Sehr passend, weil man wirklich als Product Owner oder als Datenproduktteam ist man wirklich täglich mit Detektivarbeit beschäftigt. Also man muss wirklich sich überlegen, man startet täglich gefühlt auf einem neuen Tatort oder in einem neuen Tatort und versucht dann wirklich alle Kleinigkeiten zusammenzubringen. Mit sehr, sehr wirklich akribischer Arbeit dann letztendlich dann am Ende des Tages ein Produkt aufzubauen, was dann wirklich als Resultat unserer Arbeit an der Stelle dient. Und das ist, wo ich persönlich dann wirklich immer darauf achte, dass das wirklich alles super zusammenpasst, ne? Also wirklich diese akribische Arbeit. Aber auch ein Monk ist an der Stelle wirklich ein sehr interessante Persönlichkeit. Der braucht auch immer seine Assistentin mit dabei. Ja. Und ich sehe das wirklich uns als Team dann, die als Team das Ganze löst. Und manchmal findet man sich dann wirklich in sehr skurrilen Situationen, die man dann lösen muss. Und wir sprechen auch mit einer gewissen Ironie auch im Team gerne mal über Data-Driven Company beziehungsweise Data-Driven Comedy. Yeah. Und das ist dann wirklich auch so ein bisschen das, was diese Serie beschreibt. Ne? Yeah. Das ist wirklich sehr spannend, sehr skurril teilweise, aber wirklich auch sehr interessant. Also diese Detektivarbeit einfach und letztendlich kommt man immer, man löst wirklich sehr gute Fälle und sehr komplexe Fälle und ist am Ende dann wirklich nochmal, ich sag mal, der Star.
Ja. Und was machst du noch privat?
Daten, ich würde sagen, eher wahrscheinlich konsumieren. Konsumieren. Letztendlich Schritte zählen ist, was man so täglich wirklich? Auch, genau, vor allem seit der Corona-Zeit, wo man sich im größtenteils auch im Homeoffice befindet, ist doch schon sehr erschreckend, wie wenig man sich dann plötzlich bewegt an der Stelle. Aber auch, was ich auch gerne mache, ich reise auch super gerne und ich plane auch super gerne dann auch erstmal meine Route sozusagen. Und da fängt es eigentlich schon nach Informationssuche dann zu überlegen, okay, wo möchte ich hin, welche Restaurants kann ich mir auch anschauen und das dann wirklich, ich sag mal, als Daten sich irgendwo Listen aufstellen, auf eine Karte zu packen, sich zu überlegen, das ist dann eher so, was man dann privat eher im Datenbereich vielleicht konsumiert und dann letztendlich nach einer Reise sich wieder mal anschaut, okay, wie viele Schritte bin ich jetzt gegangen, wo war ich, ne, wie viele Kilometer zurückgelegt und so weiter. Also das ist dann eher so ein bisschen meine Datenleidenschaft, die ich dann privat auch nochmal auslebe.
Ja, cool. Also sozusagen eher die Distanz, die du misst und die Ideen, finde ich spannend.
Genau.
Vielen, vielen Dank für die Folge.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Gerne.
Hat mich sehr gefreut.
Ja.
Danke.